Als ich mit circa 13 Jahren für mich damals ziemlich überraschend meine Periode bekommen habe, war ich sicher die ersten 2 bis 3 Jahre jeden Monat aufs Neue wieder damit überfordert. Das Reden und gemeinsame Leiden mit meinen besten Freundinnen machte die Sache zumindest etwas erträglicher, genauso wie die Schmerzmittel und eine Wärmeflasche. Doch neben der roten Flüssigkeit, die trotzdem immer irgendwie dann doch in meiner Unterhose landete, gab es noch eine andere Flüssigkeit, die mir weit mehr Sorgen bereitete als meine Menstruation. Denn über die wurde kein einziges Wort verloren. Und das, obwohl sie einfach jeden Tag wieder in dem Schlüpper zu finden war. Ja, über Ausfluss wurde und wird kaum geredet. Was die Folge hatte, dass ich lange nicht verstanden habe, wie viele eigentlich über mich und meinen Zyklus und vor allem meine Gesundheit aussagt. Ich finde, wir müssen mehr über unseren Ausfluss reden. Und deshalb habe ich Doktorin Andrea Kottmel getroffen. Sie ist Gynäkologin mit den Schwerpunkten Sexualmedizin und Vulvaerkrankungen und hat mir all die Fragen, die mein 13-jähriges Ich hatte, beantwortet. Und damit viel Spaß mit einer neuen Folge von The Bleeding Overachiever.
The Bleeding Overachiever. Ein Podcast über Anti-Work und Menstrual Health. Produziert von Bixe Jankowska
und Iris Böhm. Hallo und danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen, mit mir über das Thema Ausfluss zu sprechen. Können Sie uns zu Beginn einmal sagen, was Ausfluss überhaupt ist?
Ausfluss ist das, was im natürlichen Zustand aus der Vagina rauskommt. Das heißt, typischerweise ist Ausfluss etwas, was aus vaginalen Oberflächenzellen besteht, wo Bakterien beigemischt sind, wo Abfallstoffe, also Detritus, kaputte Zellen, kaputte Bakterien, all das zusammen sich aus der Vagina eben selbst reinigend entfernt. Und das ist im gesunden Zustand meistens sowas Weiß-Cremiges.
Das heißt, Ausfluss ist eigentlich sehr hilfreich, weil er für die Reinigung sorgt.
Ja, so wie wir an anderen Hautstellen zum Beispiel irgendwo merken, wenn wir fest darüber rubbeln, dass da weiße Schuppen sich ablösen. Das ist eigentlich dasselbe von dem, was halt in der Vagina sich ablöst.
Und wie entsteht Ausfluss dann genau?
Das ist ein natürlicher Prozess, dass die vaginalen Schleimhautschichten ja immer von unten aufgebaut werden und die obersten Schichten dann die sind, die dann abgestoßen werden.
Jetzt haben wir über den gesunden Ausfluss gesprochen, aber es gibt ja auch den nicht gesunden Ausfluss. Wie unterscheide ich die beiden?
Also das, was jetzt eben dieser typische weiß-cremige Ausfluss, der diese gesunde Vaginalreinigungsfunktion auch hat und Regenerationsfunktion hat, der ist ja vor allem in den fertilen Jahren das, was wir sehen. Dadurch, dass jetzt ohne hormonelle zyklische Geschehen, zum Beispiel nach dem Wechsel, da sind dann nicht so viele Schleimhautschichten, die sich aufbauen. Das heißt, da sind auch nicht so viele Schleimhautschichten, die wieder irgendwo durch diesen Regenerationsprozess abgestoßen werden. Da ist dann typischerweise sehr viel weniger Ausfluss da. Das ist jetzt nicht wirklich etwas, wo ein Problem ist. Also es ist jetzt eigentlich nicht ein negativer oder auffälliger oder gesundheitlicher Zustand. Es ist meistens nur weniger. Wenn da dann durch Reizungsreaktionen zum Beispiel ein bisschen mehr Abwehrzellen beigemischt sind, dann kann es so ein bisschen Richtung gelblich und eher Richtung so fadenziehend gehen. Das Gelbliche kann auch jetzt in den fruchtbaren Jahren immer wieder mal auftauchen. Muss jetzt nicht wirklich problematisch sein. Rund um vaginale Blutungen kann es alle Varianten von gelblich, bräunlich, rosa, rot bis irgendwo dunkelviolett werden, je nachdem, wie viel Blut beigemischt wird zu dem Ausfluss. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an. Manche Frauen unterscheiden dann nicht so zwischen das ist Blutbeimengung und das ist nicht Blutbeimengung, weil das oft nicht so ersichtlich ist, dass brauner Ausfluss eigentlich normaler Ausfluss mit ganz minimal geringen Mengen Blutung ist. Aber das sind jetzt eigentlich so ein bisschen die Varianten von Dingen, wo man sagt, das ist vielleicht nicht ultraklassisch ganz normaler Ausfluss, aber jetzt auch nicht wirklich irgendwie gesundheitlich problematischer Ausfluss. Gesundheitlich problematischer Ausfluss, das kommt halt immer auf den Hintergrund auch an. Da gibt es ja verschiedene Probleme, die veränderten Ausfluss auslösen können. Da gibt es zum Beispiel den typischen trocken, bröckligen, tropfenartigen, Cottage-Cheese-artigen Ausfluss beim Vaginalpilz, wo viele Frauen eben auch merken, das juckt und brennt im Scheideneingangsbereich und ist eher eben so ein trockenes Basisgefühl möglich. Eher sehr viel Ausfluss, der vielleicht eher so ein bisschen dünnflüssiger auch ist, vielleicht manchmal fast ein bisschen schaumig wirkt, kann jetzt einerseits sein, wenn man auch merkt, na, das riecht auch irgendwo eher Richtung fischig, unangenehm, dass das im Sinne einer bakteriellen Vaginose zu verstehen ist. Bakterielle Vaginose ist jetzt so ein Grenzthema, wo man sagt, na, ist das jetzt eine Infektion? Oder ist das jetzt eigentlich eine andere Art von normal? Viele Frauen merken nicht so viel, außer dass sie irgendwo der Geruch stört. Und grundsätzlich kommt der Geruch von aminbildenden Bakterien, die eben dann diesen Fishing-Geruch verursachen. Und das sind halt nicht Lactobacillen, die eben nicht Milchsäure produzieren, was jetzt sozusagen die typische bakterielle, gesunde Vaginalflora darstellen wird, sondern es sind halt andere Mitbewohner im vaginalen Bereich, die jetzt aber nicht immer so problematisch sein müssen, aber durchaus im Ausflussbereich deutliche Veränderungen zeigen können.
Das heißt, bei einer bakteriellen Vaginose muss ich mich nur behandeln lassen, wenn mich der fischige Geruch stört?
Ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, da gibt es auch auf internationaler Spezialistenebene immer wieder Diskussionen in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt so Studien, die zeigen, dass bakterielle Vaginose aber womöglich ein Risikofaktor ist für zum Beispiel Schwangerschaftskomplikationen, Frühgeburtlichkeit, Fehlgeburten. Dann auf der anderen Seite aber, dass man so Hinweise hat, dass vielleicht Frauen nach dem Wechsel weniger lokale Beschwerden haben, wenn sie eher diese Art von Bakterienbesiedelung haben. Es gibt auch je nach Ländern sehr unterschiedlichen statistischen Ansatz, wie viele Frauen haben eigentlich keine Beschwerden und diese Art von bakterieller Flora, wo man sagt, ja, aber wenn über ein Drittel der Frauen oder zum Teil zwei Drittel der Frauen, je nach Art der Gruppe, die man aussucht, diese Art von Bakterienbesiedlung haben, kann man dann wirklich noch von etwas nicht Normalen reden. Geht sich dann irgendwie nicht aus. Man sagt, ja, aber das ist bei allen so. Ja. Das traue ich mich jetzt so nicht endgültig als Statement abzugeben. Es ist sicher so, dass ich davon ausgehe, wenn eine Frau keine Beschwerden hat, braucht sie auch keine Therapie. Aber dass bei Beschwerden die Therapie manchmal so ein bisschen schwierig ist, weil das oft so eine leicht das ist eine Situation, wo öfter Rückfälle sein können, das ist halt auch auf der anderen Seite so.
Gibt es noch andere Beschwerden bei der bakteriellen Vaginose?
Das mit dem vermehrten schlecht riechenden Ausfluss ist eigentlich das, was da typisch dazu gehört.
Okay, das ist alles basically.
Alles andere sind dann eher Komplikationen von. Frühgeburtlichkeit ist dann nicht etwas Typisches, was da dazugehört, sondern es ist nur eine Risikoerhöhung. Das heißt nicht, dass alle Frauen das dann so haben.
Heißt das, dass schwangere Menschen sich eine bakterielle Vaginose auf jeden Fall anschauen lassen sollten?
Ja, wobei, da würde man uns ja wünschen, dass wenn wir sagen, ja, dann machen wir ein Screening und dann schauen wir, dann suchen wir die alle raus und die behandeln wir dann alle und dann ist das erledigt. Und das funktioniert nicht wirklich. Ja. Das heißt, es ist zwar ein Risikofaktor in die eine Richtung, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Studien jetzt so ganz klassisch gezeigt haben, na, wenn wir es wegbehandeln, dann ist dann auch erledigt. Wir wissen auch nicht so genau, wie wir damit umgehen. Aber es ist schon so, dass die Empfehlung da ist, dass Schwangere behandelt werden.
Gibt es noch andere nicht gesunde Ausflussarten?
Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel gibt es Trichomonas. Das ist ein Einzeller, der auch vaginale Beschwerden auslösen kann. Wobei oft macht er gar nicht so viel Beschwerden, aber eben viel, viel, auch zum Teil richtig grünen, reichlichen, schaumigen Ausfluss ist oft verbunden mit einer bakteriellen Vaginose, den sollte man auf jeden Fall behandeln. Und dann gibt es halt schon noch Infektionen, die recht wenig Veränderungen machen. Chlamydieninfektionen oder so. Es ist jetzt nicht so, dass alles, was an genitalen Infektionen problematisch und relevant ist, unbedingt den Ausfluss verändern muss. Aber veränderter Ausfluss ist ein Hinweis auf eine Infektion. Aber wenn man sich eben überlegt, dass Ausfluss sozusagen auf der einen Seite recht auch hormonell beeinflusst ist durch das, was an Scheiden, Schleimhaut, Umwandlung da ist und dann halt sehr viel bakterielle Mitbewohner, die da regeneriert und ausgeschieden werden, beinhaltet, dann ist klar, dass das halt diese zwei Haupteinflussfaktoren sind, dass irgendwas mit den Bakterien nicht passt oder mit den mikrobiellen Mitbewohnern nicht passt oder dass irgendwas von der hormonellen Situation sich umgestellt hat.
Ist es dann eigentlich sinnvoll, sich seinen eigenen Ausfluss regelmäßig anzuschauen und sozusagen zu checken, ob alles passt?
Da bin ich so ein bisschen zurückhaltend, ob das wirklich was bringt. Weil wahrscheinlich ist es, wenn man sagt, man schaut sich den Ausfluss sozusagen strukturiert, prophylaktisch an, sieht man Dinge, die eben eher vielleicht hormonelle Hintergründe haben. Und dann hat man eher vielleicht eine Aussagekraft darüber, als über irgendwelche infektiologischen Themen. Das kann auch sein, dass man sagt, ja, aber das ist ja auch das, was mich interessiert. Zum Beispiel, wenn man sagt, natürliche Familienplanung, Zyklusbeobachtung, da gehört das Zervixschleimbeobachten dazu. Und der Zervixschleim ist ja schon im vaginalen Ausfluss dann auch irgendwie mit eingemischt. Oder man kann ihn dann halt auch mit den Fingern direkt vom Muttermundsbereich irgendwie sich gezielt daherholen. Dann macht sowas Sinn, aber man hat so viel falsch aufregende Veränderungsbefunde, ja, dass man sagt, da ist was anders und das ist doch ein bisschen bröcklig und dann hat man das Gefühl, ja, da muss doch was nicht stimmen, aber wenn keine Beschwerden bestehen, würde ich dem jetzt eigentlich dann nicht zu viel Raum geben.
Sie haben es auch schon angesprochen, der Ausfluss verändert sich auch durch Hormonveränderungen. Wie verändert sich der Ausfluss jetzt während des Zyklus?
Da ist ja sozusagen in der ersten Zyklushälfte baut sich langsam das Östrogenniveau auf, hat dann so rund um den Eisprung den höchsten, die höchste Funktion und auch den höchsten Blutwert. Und dann in der zweiten Zyklushälfte ist eher Progesteron dann das vorrangige Hormon. Und das merkt man auch, dass Östrogen auch diese Vaginalschleimhautschichten mehr stimuliert. Das heißt, da gibt es auch oft so eine Zunahme von weißen, cremigen Ausfluss gegen Zyklusmitte. Und rund um den Eisprung merken viele Frauen auch, dass da irgendwie sowas sehr durchsichtig, glasig, schleimig, ziehendes dabei ist. Das ist dann oft eben der Schleimpfropf, der den Muttermund verschließt oder vermehrt Schleimproduktion vom Muttermund, was so eine Phase im Zyklus hat, wo das sehr stabil bleibt und dann wird das so ein bisschen wie ausgeschwemmt, um auch den Muttermund rund um den Eisprung vielleicht ein bisschen durchgängiger zu machen für eine eventuelle Befruchtung. Und dann gegen Ende vom Zyklus Richtung Menstruation kann es einmal sein, dass da auch schon ein bisschen mehr gelblicher Ausfluss ist, bevor es Blutung ist. Natürlich wird mit der Menstruationsblutung auch einfach Vaginalsekret mitgemischt und beigemengt.
Das heißt also, wenn ich meinen Eisprung habe, ist auch die klare Flüssigkeit, also der Zervixschleim dabei und es gibt deshalb auch mehr Flüssigkeit.
Das kann durchaus sein. Das ist, viele Frauen merken das. Dann ist sozusagen eher das Wichtige, dass man sagt, haben Sie das mal beobachtet, wie das im Zyklus ist und dass das dann eher so ein bisschen das Aha-Erlebnis ist, dass man sagt, ja, das ist immer mitten im Zyklus und ach so, dann ist das normal. Und es kann aber auch sein, dass einem da gar nichts auffällt und das heißt nicht, dass man deswegen keinen normalen Zyklus hat.
Stichwort normal. Ich kann mich noch erinnern, als Mädchen, wie ich das erste Mal Ausfluss bekommen habe. Ich war ziemlich lange irritiert davon und ich dachte, das ist etwas, was ich jetzt verheimlichen muss. Es ist doch ein sehr stark tabuisiertes Thema, habe ich das Gefühl. Geht es Ihren PatientInnen da auch so?
Ja, ich bin ein bisschen im Elfenbeinturm unterwegs, weil in der Wahlarztpraxis, wo schon auf dem Türschild steht Sexualmedizin, da habe ich halt auch eine recht aufgeschlossene, proaktiv kommunizierende Patientenklientel und habe da jetzt das Gefühl, dass das schon immer wieder so ein bisschen dann schon trotzdem eine Hürde ist, aber sicher jetzt ein bisschen eine Art von Patienten habe, die ich da betreue, die da recht schnell aufwärmen und reden. können. Aber es stimmt sicher, deswegen habe ich das auch gesagt, dass das eben, also dass diese Ausfluss- und Hormonsituation natürlich nicht nur nach dem Wechsel, sondern halt auch eben vor Einsetzen der Pubertät anders ist. Und das ist schon was, was ich, ja, das ist, da haben Sie völlig recht und es ist auch wichtig, das zu betonen. Das ist für junge Frauen oft eine Herausforderung, dass nicht so viel darüber geredet wird. Es wird darüber geredet, dass die Brüste wachsen und die Behaarung im Intimbereich zunimmt und dann vergisst man zu erwähnen und es ist normal, wenn da was Weiß-Cremiges in der Unterhose biegt, das darf sein und ist kein Zeichen von, du hast jetzt da irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und das habe ich schon ab und zu, dass da eher die Mütter dann besorgt nachfragen und so ein bisschen versuchen abzuwägen, wie viel sollen sie ihr Kind einfach beruhigen und wie viel sollen sie das aufgreifen an, da gehen wir mal zum Arzt. Was verunsichert die jungen Frauen und Mädchen.
Haben Sie da einen Tipp, wie man damit am besten umgeht?
Ich glaube, Aufklärung ist ganz wichtig, dass man einfach ebenso wie, ja, Podcast, wo man sagt, ja, Leute, es ist normal, da tut sich was hormonell und wenn sich was hormonell tut, tut sich auch was im Bereich von vaginalem Ausfluss und das gehört dazu und ist ein Selbstreinigungselement, das man auch nicht stören muss. Ich glaube, das bringt ganz viel. Und dann ist es auch leichter, irgendwo bei Verunsicherungen nochmal drüber zu reden. Dass man dann halt auch irgendwie sagt, ja, das weiß ich schon, aber das ist bei mir so und so oder das juckt mich aber oder irgendwas. Dann kann man auch über Nuancen reden und sich Sachen mal anschauen oder dann sagt man, du, dann gehen wir doch noch einmal zur Gynäkologin, dann schaut sie sich das nochmal an, aber wahrscheinlich wird es normal sein, das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, dass das wichtig ist. Man kann natürlich auch da irgendwo Gynäkologen mit dem Thema noch einmal besuchen. Oder auch Kinderärzte sind oft sehr aufgeschlossen und kennen sich gar nicht so schlecht aus dafür, dass sie sagen, das ist jetzt dann schon ein bisschen die ältere Klientel in dem Bereich.
Wenn wir schon beim Thema normal sind, wie viel Ausfluss ist noch normal? Also die Menge ändert sich während des Zyklus, aber ist die Menge auch prinzipiell von Mensch zu Mensch unterschiedlich?
Ja, sicher auch. Es gibt recht viel Einflussfaktoren. Das heißt, Angaben in Milliliter sind auch meistens dann nicht wirklich hilfreich. Aber es gibt einen Aspekt, vielleicht ist das noch gut, wenn wir den aufgreifen, weil manche Frauen haben dann das Gefühl, das ist zu viel, ich brauche Slip-Einlagen. Also der typische normale Ausfluss hinterlässt vielleicht so ein bisschen eingetrocknete Spuren in der Unterhose, aber er macht nicht durchgehend eine nasse Wäsche. Das heißt, es ist dann meistens so, dass sich der Ausfluss in normaler Baumwollunterwäsche vor allem sowieso selbst schnell trocknet, weil die Mengen so sind, dass sich das gut ausgeht. Wenn man jetzt das Gefühl hat, ja, aber da ist ja ein feuchter Klecks in der Unterhose und den muss ich ja auffangen, dann macht oft sowas wie eine Slip-Einlage noch viel länger ein feuchtes Gefühl, weil sie das zwar auffangt, aber nicht abtrocknen kann. Und dann ist das für die Hautsituation oft reizender, als wenn da einfach irgendwo ein Klecks Ausfluss in der Unterwäsche landet, durch die Belüftungssituation aber sofort wieder abtrocknet und dann halt die Unterwäsche am Abend in der Wäsche landet. Und da möchte ich ein bisschen eine Lanze dafür brechen, dass das sinnvoller ist, eben das der Unterwäsche zuzumuten.
Dafür ist sie auch da letzten Endes.
Genau, dafür ist sie auch da, weil sonst wäre das ja jetzt nicht etwas, wo man sagt, täglich wechseln von Unterwäsche, ja wozu denn dann?
Haben Sie noch abschließend etwas, das Sie sagen oder ansprechen möchten?
Ich freue mich, dass solche Themen aufgegriffen werden, weil ich finde das, ja, das ist wichtig, weil das macht oft mehr Verunsicherungen als irgendwelche großen medizinischen Diagnosen, wenn dann da so wenig drüber geredet wird. Das freut mich.
Dann vielen Dank für das Gespräch und für die tolle Aufklärung. Und wenn ihr gedacht habt, der Ausfluss ist die einzige Art von intimer Flüssigkeit, die mich interessiert, dann habt ihr euch getäuscht. Denn im Mai kommt auch eine tolle Folge über die Ejakulation. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso weitergeholfen wie mir und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr Andrea Kottmel gerne auf Instagram folgen. Ich habe ihren Account in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr der Bleeding Overachiever auf eurer Podcast-Plattform to go ein Like gibt und ihn auch weiterempfiehlt. Danke schon einmal dafür and now the credits.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfehle sie gerne einer Freundin, die sie aktuell gebrauchen kann. Und folge uns doch bei Gelegenheit auch gleich auf Instagram. Mich findest du unter @groschenphilosophin und Iris unter @theunfabulousclitarella. Wir freuen uns über DMs, Feedback und Ideen zu weiteren Folgen von The Bleeding Overachiever. Übrigens, wir sind ein unabhängiger Podcast und finanzieren uns nur sehr selten über Werbung. Es würde mich also freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Mitgliedschaft via steady.fm/groschenphilosophin unterstützt. Du bekommst so auch meinen monatlichen Newsletter in dein Postfach und Zugang zu weiteren Ressourcen rund um das Thema Anti-Work und Menstrual Health. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, Bianca Jankowska.